Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns nochmal ausstrecken. Lass uns mal den ganzen Alltag ablegen heute Morgen, ganz bewusst im Gebet. Dass wir von Herrn kommen und sagen, Herr Jesus, mach mich frei von dem ganzen Alltag, von allen Sorgen, von allen Gedanken, die mich jetzt die ganze Zeit beschäftigen. Nimm alles aus mir raus, was dich nicht meint. Reinige mich von dieser Welt, reinige mich von allem, was nicht aus dem Heiligen Geist geboren ist. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Entscheidung, jede Emotion, alles raus, was nicht vom Heiligen Geist geboren ist. Jesus, du liebst mich, Halleluja. Momentan, ich habe so ein Geistesgefühl, es sind schwere Gewitterwolken, nicht nur im Natürlichen, sondern auch bei euch, dass der Feind euch bombardiert mit Gedanken, mit Angst, mit Not, mit Zukunftssorgen und viele mehr. Legt es mal ab jetzt, sag Jesus, ich danke dir, dass du der Herr der Herren bist, der König der Könige. Danke, dass du in mir lebst durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass deine Liebe ausgegossen ist in mein Herz durch den Heiligen Geist. Danke, dass du der Anfänger und der Vollender meines Glaubens bist. Und danke, dass der in mir lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Danke, Jesus, dass ich ein Überwinder bin. Dein Wort sagt, ich überwinde weit durch den Glauben des Christus in mir. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Ich glaube, wie Christus glaubt. Ich habe denselben Glauben in mir, denselben Heiligen Geist, dasselbe Wort, dieselbe Kraft Gottes, dieselbe Auferstehungskraft lebt in mir. Halleluja, Halleluja. Leute, alles ist nur eine Entscheidung entfernt. Dir geschehe nach den Worten deines Mundes. Bekenne über dein Leben, dass dein Leben verborgen ist in Christus und dass du geschützt bist durch das Blut des Lammes. Und binde jetzt jede Aktivität, mit deinen Worten, binde jede Aktivität des Teufels in deinem Leben. Sag, Teufel, du bist gebunden, du bist ein besiegter Feind und du gehst aus meinem Leben. Jeder Gedanke, jede Emotion, die nicht vom Heiligen Geist ist, verlässt jetzt mein Denken, mein Herz, meine Seele, meinen Körper. Jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Jedes Gefühl der Niedergeschlagenheit, der Hoffnungslosigkeit geht jetzt weg. Es geht jetzt weg. Jetzt in Jesu wunderbaren Namen. Durch die Autorität des Heiligen Geistes. Halleluja. Da, wo Hoffnungslosigkeit war, die geht jetzt. Hoffnung kommt. Glaube kommt. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Brashakabardananamasi. Halleluja. Ich sehe gerade so ein Bild wie eine aufgeschlagene Bibel und da hat der Teufel Dreck draufgeworfen. Und dann halte die Bibel hoch und schüttel den Staub ab, schüttel den Dreck raus und sagt, das Wort ist lebendig und nicht zugeschüttet vom Teufel. Halleluja. Und ich glaube, hier geht's gerade um dein Herz. Reinige dein Herz, schüttel dein Herz aus, sag, alles, was beschwert, alles, was mich nicht mehr klar durchblicken lässt, es geht jetzt weg. Ich schüttel es jetzt ab aus meinem Herzen, weg von meinem Herzen. Alles, was nicht vom Heiligen Geist geboren ist, geht jetzt weg, jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Danke, dass neue Freude kommt. Dass neue Hoffnung kommt, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Halleluja. Sag mal, danke Jesus, dass du in mir lebst. Danke, dass ich dir gehöre. Danke, dass du für mich bist und nicht gegen mich. Danke, dass die Strafe auf dir lag, auf dass ich Frieden habe. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Halleluja. Brashikura mankarea mandakarea vasikira mandai. Halleluja. Ist heute Morgen noch jemand da, wo ich sage, ich spüre, es geht nicht richtig weg? Ist da jemand da oder sind alle frei? Alle frei? Eine? Leg dir mal die Hände Richtung Melli. Ein, zwei drumherum, leg die Hände drauf. Nicht alle, aber ein, zwei, drei. Halleluja. Vater, danke, dass jetzt jedes negative Gefühl jetzt weggeht von Melli. Jede Finsternis, jede Gewitterwolke hebt sich jetzt weg. Jetzt in Jesu Namen. Halleluja, Vater. Danke, Jesus. Wir binden jede Macht der Verdammnis jetzt. Verdammnis, du gehst jetzt. Anklage, du gehst jetzt weg. Verkläger der Brüder, du bist jetzt gebunden über der Melli. Halleluja, danke. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Halleluja, danke, Jesus. Vater, jede Platte, jede Betonplatte geht jetzt weg von ihrem Herzen, jetzt in Jesu Namen. Jede Verwirrung geht jetzt weg. Papa, wir binden auch alle falschen Pläne des Teufels, jetzt in Jesu Namen. Halleluja, danke, Jesus. Danke, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Halleluja, Halleluja. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Malis, blas ihn mal ganz kräftig an durch den Heiligen Geist. Yes, Lord, danke, Jesus, preis sei dir. Halleluja, yes, Halleluja. Macht es Spaß in der Gegenwart Gottes? Macht es Spaß? Ist es Freude? Freude, Freiheit. Halleluja, 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 Halleluja. Yes, Lord. Halleluja. Lass uns nochmal einen Moment nehmen, wo wir alle nochmal nach vorne schauen und mach deine Augen zu, streck deine Hände zum Himmel und sag, Heiliger Geist, hier bin ich. Füll mich, füll mich, füll mich, Heiliger Geist. Jesus, gib mir neu deinen Geist. Gib mir neu deinen Geist. Heiliger Geist, wo ich dich betrübt habe, vergib mir. Wo ich Dinge getan und gesagt habe, die dir nicht gefallen, vergib mir jetzt in Jesu Namen. Heiliger Geist, ich liebe dich. Ich brauche dich. Du bist der Tröster, den ich brauche. Du bist mein Fürsprecher. Du bist der, der mir Kraft gibt in dieser Welt, der bei mir ist in dieser Welt, der in mir wohnt. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, dass du zu mir sprichst jeden Tag. Danke, dass du alle Entscheidungen, die ich treffen muss, mit mir zusammen treffen willst, mich leiten willst, mich führen willst. Danke, dass Jesus gesagt hat, es ist gut, dass ich gehe, auf dass der Tröster kommen kann. Ich freue mich, dass Jesus im Himmel ist und dass du hier auf Erden bei mir bist, Heiliger Geist. Reinige mich, reinige mich, reinige diesen Tempel, reinige alles, was dich nicht meint. In Gedanken, in Emotionen, alles muss raus, alles muss raus. Welt muss raus, Heiliger Geist muss rein. Halleluja. Füll du alles aus, dass kein Raum mehr ist, kein Platz mehr ist für irgendwelche dämonischen Kräfte und Mächte, für böse Geister und ihre Gedanken, für falsche Emotionen, jetzt in Jesu wunderbarem Namen. Wir glauben an dich, wir glauben an die Kraft Gottes. Halleluja, danke, danke. Yes, Lord. Yes, Lord. Danke für Reinigung, danke für Reinigung. Shebakuria bakatina mandakaria sikina mandai. Sebarahuria bashikurondo kose mandakai. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes. Amen, yes. Shebababahandi kebari and the Hurianda. Pratakura mandakandi ashikina mandai. Yes, Lord, yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Halleluja. Amen. Wow. Halleluja. Dürft euch setzen. Ist Gott gut? Der weiß genau, was ihr braucht. Weiß genau, was gerade los ist. Hä? Halleluja, Halleluja. Leute, ich bin so froh, dass wir trainiert sind, dass wir eine trainierte Gemeinde sind, dass wir im Glauben sind. Seid ihr auch froh, dass wir im Glauben sind? Leute, was früher 40 Jahre gedauert hat, ich sag mal von 1960 bis 2000, 40 Jahre, der Verfall an Moral, an Sünde, an Dinge, die immer mehr erlaubt wurden, an Ehebruch, was immer normaler wurde, an Dinge, die 40 Jahre gedauert haben. Leute, das dauert heute nur noch 4 Jahre. Das geht in einer rasenden Geschwindigkeit. Und ich bin dankbar für all die Jahre rückblickend. Und es ist egal, wie lange du gläubig bist, du bist jetzt heute Morgen hier, das zählt. Das ist wichtig, dass du da bist, dass du wirklich dein Leben Jesus gegeben hast, das zählt. Und ich merke bei manchen Leuten, so wie bei Kira, was ich in 20 Jahren gelernt habe, macht die in 2 Monaten. Es ist unfassbar, was sie schon versteht, was sie raushaut. Es geht mir nicht um Kira, sondern es geht einfach darum, was Gott tun muss, weil er die Zeit nicht mehr hat. Und je mehr die Zeit uns davonläuft, desto mehr Gnade brauchen wir. Auch die Neuen, auch du, wir haben Gnade, wir haben Dinge. Und wenn man so sieht, was gerade alles so abgeht, es ist unfassbar, was so die Welt alles so plötzlich gut heißt, was alles toleriert wird. Ja, mittlerweile essen wir Kakerlaken. Wenn du vor ein paar Jahren noch eine Firma hattest, eine Bäckerei, wo Kakerlaken gefunden wurden oder bei irgendeiner Lebensmittelfirma, dann wurde die geschlossen. Heute wird das extra reingetan und ich könnte diese Liste endlos weitermachen, da würdest du staunen, was mittlerweile alles in unserem Essen drin ist. Aber wir wissen eins, alles ist geheiligt für die, die es mit Heiligung essen und das sind wir. Ja, egal, du kannst Gift trinken und das wird dir nichts schaden, sagt die Bibel. Deswegen bin ich so froh, dass ich Christ bin und es wird mir immer kostbarer in der Zeit, in der wir leben, wird mir immer kostbarer, dass ich gläubig bin und dass Jesus in meinem Leben ist. Geht's dir auch so? Halleluja. Heute Morgen hat der Herr mich um 6 geweckt, habe heute Nacht wieder meinen Lieblingstraum gehabt. Wunderbar, wunderschön, freue mich, wie der Teufel immer kommt. Aber das macht nichts, weil wenn ich aufwache, weiß ich, Halleluja, Jesus lebt. Es war nur ein Traum. Amen. Er kommt nur mit Bildern und mit Schreckensdingern und will nur dir Angst machen. Aber mein Herz steht fest im Glauben. Deins auch? Halleluja. Und dann habe ich heute Morgen so ein Bild gehabt und da habe ich ein Segelschiff auf dem Meer gesehen und der Herr spricht in letzter Zeit wieder viel mit Booten und mit Schiffen zu mir. Und echt interessant. Und da habe ich gesehen, wie langsam die Gewässer unruhig werden und wie ein Sturm kommt und das Schiff so nach und nach in einen brutalen Sturm geht. Und ich wusste sofort in diesem Bild, in dieser Vision, es geht um die Gemeinde. Das Schiff ist die Gemeinde. Und mir war sofort klar, dass Leute, die nicht im Schiff sind, die sind verloren, die ersaufen. Und da geht's um die, die nicht in der Gemeinde sind, die kein Zuhause haben, kein geistliches Zuhause. Aber die auf dem Schiff sind, das Interessante war, da gab es eine Besatzung, die wusste, was ihre Aufgabe war. Schottendicht machen, volle Kanne im Motor, volle Kraft voraus. Der Kapitän war auf seinem Stand, der Steuermann war auf seinem Stand. Alle, die wussten, wie man durch den Sturm geht, die trainiert waren im Sturm, wussten, das Schiff wird nicht sinken. Und ich fragte den Herrn und der Herr sagte mir, Thomas, mach dir keine Sorgen, das Schiff wird nicht sinken. Und er meinte unsere Gemeinde, dieses Schiff wird nicht sinken. Das war interessant. Und dann sah ich ein paar auf dem Deck rumlaufen und einmal ist es unsere Gemeinde in der Vision und einmal steht es für die Gemeinde weltweit. Und ich sah ein paar ganz wild auf dem Deck hin und her rennen und habe gedacht, was macht ihr Idioten auf dem Deck? Und da kam eine Welle, wusch, und sie flogen vom Schiff runter mit dieser Welle und flogen ins Meer und sind ersoffen. Ich habe gedacht, krass, krass. Und da habe ich den Herrn gefragt, was bedeutet das? Und er sagte mir, das sind die in der Gemeinde, die ihren Platz nicht kennen. Die nicht zu Hause sind in der Gemeinde, die nur einen Stuhl wärmen. Die wird's vom Boot hauen, wenn der Sturm kommt. Krass, oder? Kann man das erzählen oder macht das schon wieder Angst? Kann man erzählen. Warum? Weil ich glaube nicht, dass ich nicht meine Position kenne. Ich kenne meine Position, du auch? Amen, wir kennen unseren Platz. Wir sind ein trainiertes Team auf diesem Boot. Und ich glaube, das ist ein Bild für die Zeit, in die wir reingehen. Leute, wir haben eine Trockenperiode hinter uns. Das ist nicht normales Wetter, was wir erleben. Das komplette Wetter über Europa ist künstlich von Menschen gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich sag's euch jetzt. Glaubt's oder lasst's. Ich kann euch Videos zeigen, die ich gemacht habe im Mai. Morgens um 7, um 11 und nachmittags um 14 Uhr. Wenn das euch interessiert, kann ich euch zeigen, wie die Chemtrails gesprüht werden. Kreuz und quer über den Himmel. Und wir haben jetzt eine lange Trockenperiode, wo es nicht geregnet hat. Die sprühen Zeug, dass es nicht regnet und sie können Zeug sprühen, dass es regnet. Leute, das soll alles uns suggestieren und sagen, das ist der Klimawandel. Es gibt keinen Klimawandel. Das Eis in der Antarktis, 5000 neue Quadratkilometer Eis sind entstanden in den letzten 2 Jahren. Hörst du irgendwas in den Nachrichten? Nein, natürlich nicht, weil es passt nicht ins Bild. Und ob es regnet oder heiß ist, Waldbrandgefahr oder Überschwemmung, das ist der Klimawandel, Leute. Und die Bibel sagt, dass die Menschen in der Endzeit, und da geht's um die Ungläubigen, sie werden vergehen vor Angst und Furcht über die Dinge, die über die Erde kommen. Sie hören von Kriegen, Kriegsgerüchten, Kriegsgeschrei und so weiter. Die denken ja alle, wir in Europa, wir transportieren jetzt die ganzen Panzer und alles Richtung russische Grenze und der Putin, der wird nicht auf den Knopf drücken. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel auszuprobieren ist. Es gibt nur einmal ein Spiel, wo man ausprobieren kann mit Atomkrieg und dann ist vorbei. Versteht ihr? Und ihr wisst, dass Atomkrieg kommt, steht in der Bibel. So, wie geht's uns dabei? Still geworden. Ich habe weder Angst vor Atomkrieg, noch habe ich Angst vor einem Sturm. Ich habe nur vor einer Sache Angst, damit ich so dumm bin und nicht am Glauben festhalte. Das ist das Einzige, was mir Angst macht. Ich habe Angst vor mir selbst, nicht vom Teufel, nicht vor der Welt, nicht was kommt. Und das meine ich in einer positiven Art und Weise, denn die Bibel sagt, wenn ihr euch selber richtet, werdet ihr nicht gerichtet. Wenn wir selber denken, Chaka, ich kann's, ich mein zu stehen, seht zu, dass er nicht falle. Ich habe 2 ekelhafte Wochen, fast 3 ekelhafte Wochen mit fast täglicher Präsenz der Finsternis um mich herum, in meinen Emotionen, in meinen Gedanken, richtig heftig hinter mir. Letzte Woche, ich war nicht in der Lage zu predigen. Ich habe gesagt, ich kann nur eine Kurzpredigt machen, ich habe keine Kraft. Es war heftig. Und ich habe gedacht, Herr, was ist denn los? Meine Emotionen haben mir gesagt und der Teufel auch, der Herr ist weg, du kannst nie wieder predigen. Das war's. Der Stöpsel ist gezogen, das Kabel ist raus, geht nichts mehr. Und stelleweise hat sich's genau so angefühlt für mich mit voller Überzeugung, ja, der Herr ist weg. Aber ich habe gemerkt, da ist was. Da ist was in mir, was stärker ist als der in der Welt. Wo ich wusste, wenn ich Mist baue, wenn die Gnade noch mächtiger wird als die Sünde. Amen. Und das Interessante war, zwei Brüder schickten mir fast die identische Bibelstelle, dass die Gnade größer ist als alles andere. Und da musste ich mich neu sammeln, neu sortieren und ich habe gemerkt, wow, wie raffiniert der Teufel uns angreift. Leute, es ist kein Spiel, wir haben keine Zeit mehr zum Spielen. Die Zeit läuft uns davon, aber wir sind trainiert. Amen. Ich glaube, jeder von euch, der trainiert ist, wird stehen bleiben, es wird dich nicht weghauen. Und ihr wisst, die Prognose in der Bibel ist, 50% der Christen wird es weghauen. Das wisst ihr, oder? Zwei sind auf dem Dach, eine wird angenommen. Zwei sind auf dem Feld, einer wird angenommen. 10 Jungfrauen, 5 Kluge, 5 Törichte. Das heißt, 50% wird's weghauen. Das sind die, die vom Deck fliegen. Leute, ich hab's nicht erfunden. Ich find's nicht gut. Ich will es nicht. Aber es ist die Wahrheit, die uns die Bibel lehrt. Und darum geht es. Ich hatte vorhin während dem Lobpreis noch ein Bild. Ich sage euch ja immer, jeder Sonntag ist wie Fitnessstudio trainieren. Deine Muckis werden größer, du kannst mehr heben. Und dann sah ich so, wow, wenn du irgendwo drin bist und musst flüchten und da ist eine große Stahltüre mit so einem Drehkreuz, wo du so aufdrehen musst. Wenn du keine Muckis hast, kannst du nicht aufdrehen. Du kannst nicht flüchten. Und sowas, wie der Hemme sagt, die versäumt haben, in der Zeit der Gnade zu trainieren, die stehen vor dieser Tür und werden sie nicht aufbekommen. Sie drehen wie blöd, sie haben die Kraft nicht. Ihr müsst es geistlich sehen. Sie bekommen geistlich die Türe nicht auf und können nicht weiter. Und da habe ich gewusst, ja, so wird es sein. Wisst ihr, wenn wir eine Prognose geben für andere, die ist falsch. Weil wir sehen nur, was vor Augen ist. Gott sieht ins Herz. Gott sieht, wo ein Glaubenstiger ist, wo wir vielleicht denken, luschi, laschi, lauwarm. Und Gott sagt Glaubenstiger. Oder wir sehen einen, der kann sich immer gut verkaufen und redet ganz toll. Und wir denken, boah, der steht. Und sobald der erste Druck kommt, weint er wie ein kleines Kind. Versteht ihr? Aber dann, wenn die Türen aufgehen muss, dann entscheidet sich, hat der Power oder hat der keine. Und wenn der Teufel in dein Leben kommt, entscheidet sich, hast du Power oder hast du keine. Stehst du oder fällst du? Glaubst du seinen Lügen oder nicht? Wenn ich sonntags hier predige, bin ich unter der Salbung. Ich bin ein anderer Thomas wie unter der Woche. Ich habe die Salbung hier. Und die Salbung macht mich stark. Die Salbung lässt mich manchmal Dinge sagen, die ich so nie sagen würde und lässt mich manchmal hart sagen, was für euch wie ein Tritt in den Hintern ist, wo ich dann hinterher denke oder mittwochs, wenn ich schneide, oh Gott, war schon wieder unmöglich, Thomas. Aber ich spüre, der Heilige Geist will das, weil er keine Zeit mehr für Spielchen hat, Leute. Ich habe heute Morgen so gespürt, wie wenn der Herr sagt, Thomas, ich möchte, dass ihr noch so viele mitnehmt, wie es nur geht. Wir müssen den Leuten das Evangelium sagen. Und es sind nicht mehr viele, die das hören wollen. Es werden immer weniger, die das hören wollen. Aber deswegen hören wir nicht auf. Bei Jesus wurden es auch immer weniger, die es hören wollten. Zum Schluss, am einen Tag rufen sie Hosianna, am nächsten kreuzigt ihn. Leute, wenn es irgendwas in deinem Leben gibt, was wie ein Götze ist, wirf's raus. Wenn es Geld ist, verschenk dein ganzes Hab und Gut. Wenn es dein Auto ist, verschenk es. Wenn es irgendwas gibt, was dich mehr beschäftigt den ganzen Tag als Jesus, dann verschenke es. Wirf es aus deinem Leben raus. Ich meine es todernst. Wenn dein ganzer Tag am Fernsehen ist, an Fernsehsendungen, am Computer oder keine Ahnung was, dein Verein oder dein Hund oder deine Katze oder dein Maulwurf oder keine Ahnung, deine Hilfsaufgaben oder irgendwas, wenn's dein Job ist, wenn's deine Karriere ist, wenn irgendwas ist, ändere dein Leben. Ich sag's dir jetzt, bevor es zu spät ist. Trainiere, trainiere, trainiere und bleibe in dem, was Gott für dich hat. Leute, wir werden die Wunder Gottes erleben. Ich bin überzeugt davon. Wir gehen in die Finsternis rein jetzt. Das geht jetzt immer schneller. Ich habe euch Anfang 2018, glaube ich, war das, habe ich euch gesagt, das nächste, was legalisiert wird, wird Kinderschänderei sein. Könnt ihr euch erinnern? Was meint ihr, warum es den Film gerade gibt von Jim Caviezel? Habe ich es richtig ausgesprochen? Na, komm, wie bin ja falsch ausgesprochen. Da götzen sich manche auf, wenn ich einen Sprachfehler habe. Ist unfassbar. Könnt mich amüsieren, was euch wichtig ist, manchen. Okay? Warum glaubt ihr, kommt gerade so ein Film raus? Was glaubt ihr, warum vor ein paar Jahren The Passion rauskam? Das ist ein Film unter tausenden schwarzen Filmen, ist ein Lichtfilm, ein heller Film. Und dann zeigt sich, ob es die Leute sehen oder nicht sehen. Ist interessant, was sie sich anschauen. Zur gleichen Zeit kommt Barbie, die Verblödung der Menschheit. Das hat ein Ausmaß angenommen, wo ein Mann nur noch ein Stück Plastik ist, er ist nur noch gut für Sex, den Rest soll er die Schnauze halten, weil die Frauen übernehmen jetzt. Leute, das ist der Geist der Isabel, der in dieser Endzeit mächtig wieder auftritt. Und die Männer sind entmannt worden. Frauen werden Männer, Männer werden Frauen. Leute, das ist alles ein Endzeitgeist. Jesus hat das alles vorausgesagt. Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Wir sind mittendrin, es kommt nicht erst, wir sind mittendrin. Und in all dem bleiben wir ein Rettungsboot als Gemeinde. Wir haben immer noch Platz im Schiff. Und Gott hat immer noch dieselbe Power und er wird mit uns sein. Und ich glaube, dass wenn es draußen finsterer wird, werden die Zeichen und die Wunder werden uns folgen wie nie zuvor. Du wirst sprechen, du wirst Tote auferwecken. Du, ich rede nicht von mir, du. Du wirst Tode auferwecken. Du wirst zu Krankheiten sprechen und sie werden weggehen. Du wirst dich wundern, wie die Kraft Gottes plötzlich mit dir ist. Ich glaube, dass in dieser Endzeit das Zeitalter der Gemeinde endet, wie es angefangen hat. Lies Apostelgeschichte. Zeichen und Wunder werden folgen denen, die da glauben. Der Schatten von Petrus fällt auf den Kranken und er macht, hurra, ich kann wieder gehen, ich kann wieder sehen oder was auch immer. Nur der Schatten. Leute, der Heilige Geist wird mit so einer Power mit denen sein, die ihn lieben. Das haben wir gerade gebetet. Glaubt ihr, dass ich euch Fantasy erzähle? Glaubt ihr, dass die Zauberer zunehmen und der Heilige Geist nicht? Glaubt ihr, dass der Heilige Geist sich zurückzieht und sagt, oh, ist das schlimm geworden? Der ist immer noch derselbe. Als Reinhard Bonnke in Afrika eine Evangelisation machte, eine Zeltevangelisation, kam die größte Hexe Satans, die über ganz Afrika herrschte, kam zur Zeltevangelisation. Und sie lief mit ihren zwei Bodyguards und Zauberern lief sie vor. Vorne war die Bühne, Reinhard Bonnke predigte, könnt ihr selber nachlesen. Da war ein altes Ölfass und da haben die ganzen Zauberer, die sich bekehrt haben, haben ihre Utensilien da reingeworfen und verbrannt und sind auf die Knie. Dann kam die Tante an und sagte, den mache ich platt, weil ich habe ja die Power Satans und der ist ja stärker als Gott. Dann lief sie vor bis zur Bühne. Dann hat der Heilige Geist sie geschnappt, 100 Meter durch die Luft geworfen bis hinten an einen Baum mitsamt ihren zwei Vögeln. Da lag sie da. Da lag sie eine ganze Weile. Die Kraft Gottes war so auf ihr, dass sie nicht aufstehen konnte. Zum Schluss stand sie auf, ging vor und bekehrte sich. Wisst ihr warum? Weil sie sagte, dein Gott ist stärker als meiner. Amen. Leute, wenn das Reinhard Bonnke erleben kann vor 40 Jahren, glaubt ihr, der Heilige Geist hat sich geändert? Ich habe Bibelstellen, aber ich weiß nicht, ob ich dazu komme. Ist mir auch egal. Ich mache das, was ich spüre, was der Heilige Geist will. Leute, ich glaube hier, dass wir eine auserwählte Gemeinde sind. Nicht, weil wir besser sind wollen, sondern weil der Vater Freude an uns hat. Der Vater hat Freude an uns, an dir, an mir. Und umsonst sind nicht so wenige geblieben. Als Vanessa anfing, Ingenieurin zu studieren, Maschinenbau, hat sie sich die schwerste Uni rausgesucht, die es gibt in Deutschland für Maschinenbau, das Mannheim. In Karlsruhe hat es ja auch eine Zusage, aber das sind die Schickimicki-Ingenieure. In Mannheim sind die, wo richtig Hardcore ist. Sie war eines der wenigen Mädchen. Wie viel waren es? 4 oder 5, glaube ich, anfangs. 135 haben angefangen zu studieren. 135. Wie lange geht Studium? 4 Jahre? Ungefähr. Zum Schluss waren noch 35 oder 34 übrig. 100 sind abgefallen. 100 haben aufgegeben. 100 haben gedacht, oh, mache ich mal ein Maschinenbaustudium. Ja, kein Problem. Mache ich mit links. Dann haben sie gemerkt, links geht nicht, dann mache ich mit rechts. Rechts geht's auch nicht. Oh, es wird aber langsam eng. Versteht ihr, was ich meine? Vanessa hat so oft geweint und war zu Hause mit den Nerven am Ende. Ich habe jahrelang mitbekommen, wie sie telefoniert, wie sie lernen, wie sie manche Matheaufgabe nicht gebacken kriegt und so weiter. Aber sie hat eines gemacht. Sie hat was nicht? Aufgegeben. Und heute ist sie Ingenieurin. Und ihr Chef in ihrer Abteilung sitzt ihr gegenüber in so einem Großraumbüro und da kommen die ganzen anderen Tische. Ich habe mich die Woche mit Vanessa an der Audi getroffen, haben einiges angeschaut. Und dann habe ich gesagt, und wie läuft's so? Und dann erzählt sie mir das. Sagt sie, weißt Papa, ich bin immer noch das kleine Mädchen. Und Leute, die reinkommen zu uns ins Büro, die denken immer, ich bin eine Praktikantin. Sie kommen rein und dann sagen sie immer, ja, gibt's hier auch mal einen Ingenieur? Ich habe eine Frage. Und dann sage ich, wie reagierst du? Dann macht sie immer so. Zwei Zeigefinger auf sich. Und dann wollen die das nie glauben. Und das Interessante ist, wenn ihr Chef nicht da ist, sie sitzt ja gegenüber, jeder, der reinkommt, fragt sie immer, wo ist denn der Chef? Ja, der ist momentan nicht da. Ja, richten Sie mir mal das und das aus. Also, sagen wir, reagierst dann? Ja, ich lache dann halt meistens. Die denken, die wäre die Sekretärin. Leute, ich glaube, da ist echt ein Geheimnis drin. Mancher denkt auch, du bist ein Praktikant. Wo haben Sie studiert, fragen sie mich immer. Wenn ich dann sage, beim Heiligen Geist, dann ja, dann denken die wirklich, ich mache einen Spaß. Ich meine es aber todernst. Es gibt kein besseres Studium als bei Gott selbst. Sag mir, was besser ist als wie bei Gott selbst. Welche Universität dieser Welt kann dir ein Zertifikat ausstellen? Welche Bibelschule, welche Uni, welches Theologiestudium kann dir ein Zertifikat ausstellen, was besser ist als das, was Gott dir ausstellt? Paulus hat es erkannt. Er war einer der höchsten Schüler in Israel, der an der Elite-Uni von einer Elite-Gruppe, aus einer Elite-Familie. Und er sagt, ich erachte das alles als Dreck. Im Urtext steht da übrigens Hundekot. Alles, was ich gelernt habe, was ich ausgezeichnet wurde, erachte ich als Hundekot. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was er da sagt. Er achtet es alles als Dreck gegenüber der Herrlichkeit des Christus, die an ihm geoffenbart wurde. Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Ist das nicht der Hammer? Leute, und wenn sie denken, du bist die Sekretärin von irgendjemand, lass sie. Wenn sie denken, du bist die Praktikantin, lass sie. Der Geist Gottes mit dir wird bezeugen, dass du Kind Gottes bist und dass der Heilige Geist mit dir wirkt. Amen. Und du bist auf dem Boot und du kennst den Weg. Du kennst das Ziel. Und Stürme werden kommen, aber du wirst sicher in deinem Boot sein. Leute, ich habe mich oft gefragt, was ist mit diesen Gruppen, die sich Christen nennen, aber in keine Gemeinde mehr gehen? Leute, wer hat die Gemeinde gegründet? Wer ist das Haupt der Gemeinde? Wie kann ein Christ sagen, ich brauche keine Gemeinde mehr? Ich sage dir ganz genau, von wem dieser Satz kommt. Dieser Satz kommt nicht von Christus. Er kommt nicht vom Heiligen Geist. Ich brauche keine Gemeinde mehr, kommt vom Teufel und ist aus der Hölle. Und da gibt's noch ein paar andere Sätze dazu. Ich muss nicht heiraten, ich lebe so zusammen. Und. Das sind Sätze, die sind aus der Hölle und nicht aus dem Himmel. Jesus hat sowas nie gesagt. Amen. Wir brauchen Gemeinde. Warum? Weil hier die Spielwiese ist, wo wir uns gegenseitig schleifen. Wir schleifen uns gegenseitig. Ja oder nein? Schau dir Steine an, die in einem Flussbett liegen. Ob die groß oder klein sind, die sind wahnsinnig eckig und scharfkantig. Stimmt's? Nein. Ja, gut, Marion, hast noch die Kurve gekriegt. Nein, die sind alle rund. Warum sind die rund? Weil die in Bewegung sind vom Wasser. Was ist das Wasser? Der Heilige Geist. Wind und Wasser stehen in der Bibel für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist bewegt diese Steine. Sie verlieren ein bisschen an Gewicht. Sie verlieren ein bisschen an Kanten. Aber am Ende sind sie glatt. Und was machte David, als er Goliath besiegen sollte? Wer weiß es noch? Er suchte fünf, was für Steine? Laut, ganz laut. Fünf glatte Steine aus dem Bach für seine Schleuder, um den Teufel zu besiegen. Goliath war halb Mensch, halb Dämon. Er war der Repräsentant Satans auf dieser Erde. Und er forderte Gott heraus. Nicht die Israeliten. Die Israeliten stellvertretend für Gott. Sie waren Gottes Volk. Was glaubst du, was der heutige Goliath macht? Der geistige Goliath, wen fordert er heraus? Dich und mich. Und Gott kann nur glatte Steine gebrauchen, die die Stirne Goliaths zerschmettern. Wo sitzt der Stolz in der Bibel? an der Stirne und im Nacken. Mach dir die Mühe. Vor Jahren hat Gott mir das offenbart. Ich habe es euch schon ein paar Mal erzählt. Ich bin nicht an den Neckar runter, Steine gesammelt, glatte und eckige. Dann habe ich die aufs Richtung andere Ufer geworfen. Die eckigen sind irgendwo links und rechts weg. Die glatten flogen kerzengerade, dachte ich, interessant. Jetzt verstehe ich, was da in der Bibel steht. Manchmal muss man praktisch werden. Christen, die ihre eigenen Kanten haben und sagen, ich bin nicht bereit, mich schleifen zu lassen. Ich bin nicht bereit, im Fluss zu sein des Heiligen Geistes in der Gemeinde. Die werden nie ihre Ecken und Kanten verlieren und die kann Gott nicht gebrauchen, weil sie irgendwo hinfliegen, wo sie nicht sollen. Versteht ihr, was hier passiert? Amen. Ja, eine klatscht. Schade, dass ihr nicht alle klatscht. Ihr klatscht nicht für mich, ihr klatscht für eure Erkenntnis. Und das ist der Prozess. Und jetzt frage ich dich, wie kann es sein, wenn unabhängige Gruppen sind nennen wir es, wie sie wollen. Wie können die sich schleifen? Die schleifen sich ja nicht. Die treffen sich ja, weil sie nicht geschliffen werden wollen. Weil sie sagen, ich habe meine Ecken und Kanten, ich bin halt so. Der Teufel sagt, du darfst so bleiben, wie du bist. Zeig mir einen in der Bibel, der so bleiben durfte, wie er war. Durfte Jesus so bleiben, wie er war? Nein, er wurde verändert. Er wurde verklärt auf dem Berg. Er wurde verändert. Wir lesen, dass er auch litt und dass er gedemütigt wurde, um Erbarmen zu haben für die Brüder. Ich glaube, Jesus war auch mal an einem Punkt, wo er gedacht hat, boah, habe ich wirklich Ja gesagt zu dem allen? Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Er spürt das sofort, nichts Gutes. Nicht mein Wille, dein Wille. Amen. Stehen wir oft an dem Punkt, wo wir spüren, Gott will das und wir wollen das. Gott sagt, mach und wir sagen, nee. Oder Gott sagt, nee und wir sagen, mach. Und dann rufen wir die Schwester an, die immer Ja sagt. Was sagst du dazu? Oh, ich glaube, das ist vom Herrn. Danke. Und der Herr sagt immer noch Nein. Oder umgekehrt. Leute, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Gestern habe ich was gelesen, dass ab September soll das Bargeld begrenzt werden. Ich habe die Legat gesehen, Interview mit der Legat. Ihr kennt ja die Legat, ne? Ich sag nichts. Ich halte mich zurück. Diese nette Frau von der Europäischen Zentralbank, vorbestraft und doch nicht. Ja, ab September nur noch 1.000 Euro Bargeld, Maximum. Mehr gibt's nicht mehr. Das ist die nächste Stufe zum Bargeldverbot. Und wenn das Bargeldverbot ist, dann wird es sein wie in China. Wenn du in China über rote Ampel läufst, das sind Kameras, das sind Bildschirme, dann kommt dein Bild und sagt, ist gerade über rote Ampel, kriegst du einen Minuspunkt. Wenn du sonst so viele Minuspunkte hast, wirst du ausgeschlossen aus dem öffentlichen Leben. Und der Habeck, schaut euch das selber an, ist nicht gegen die Politiker, ich sage euch nur die Wahrheit. Er sagt, ich möchte, dass es hier so wird wie in China. Sagt er in einem Interview, könnt ihr euch selber anschauen, mit dem David Brecht, könnt ihr selber googeln. Er möchte, dass es hier so wird wie in China und er sagt mal vorher, wie er das will. Interessant, oder? Das wird aber schwierig für uns Deutschen. Nee, wir sind doch so obrigkeitshörend. Wir werfen die Kippe nicht weg, wir werfen nichts neben den Mülleimer, wir sind ganz ordnungsliebend, wir machen alles, wie der Staat es will. Oder auch nicht. Leute, das sind verrückte Ideen. Ich habe euch erzählt, dass sie planen, und es wird momentan in Wien gebaut, eine 15-Minuten-Stadt. Könnt ihr selber googeln. Sie wollen Stadtteile errichten auf der ganzen Welt, wo du nur noch einen Radius von 15 Minuten um deine Wohnung, das Haus verlassen darfst. Und dort wird es alles geben, innerhalb von 15 Minuten. Reisen in alle Welt, Autofahren, spazieren fahren, wird es alles nicht mehr geben. Das wollen die so. Ob es kommt oder nicht, wissen wir nicht. Aber die planen das. Und wir sollten das ein bisschen ernst nehmen. Weil die Sachen, die wir vor 40 Jahren drüber gelacht haben, die haben wir heute im Gesetz. 15 Minuten Radius, unfassbar. Und Christus ist immer noch derselbe. Und wenn der Jakobus dich nimmt, wie bei Jakobus Airlines, weil der Heilige Geist dich nimmt, wie bei Jakobus Airlines, und macht wupp und du bist plötzlich in Australien, Halleluja. Glaubst du, dass der Heilige Geist sich durch diese Gesetze aufhalten lässt? Nix, die stecken dich ins Gefängnis und macht wupp und die Türen gehen auf. Kennen wir das? Oder es macht wupp und du bist weg. Der Heilige Geist und Gott und Jesus, die werden immer noch das tun, was sie immer getan haben. Aber das können sie nur mit denen, die ihnen vertrauen, die glauben und die stehen bleiben. Amen. Seht ihr, um was es geht? Es geht um dich. Es geht um mich. Gottes Abenteuer. Gottes Abenteuer. Leute, das Wichtigste in unserem Leben ist die Charakterschule. Ich habe es euch schon so oft gesagt, die Gaben sind nicht so wichtig. Die Kraft Gottes ist nicht so wichtig. Und damit meine ich nicht, dass es nicht wichtig ist, sondern dass du danach nicht so streben solltest wie nach der Charakterschule. Was ein Begabter auf der Bühne aufbaut, kann er an Mangel an Charakter hinten wieder einreißen. Seht euch fast alle Pastoren dieser Welt an, die fallen. Wie fallen sie? Wer weiß es? Ehebruch. Leute, betet für mich, dass ich bewahrt bin, dass ich meine Frau liebe von ganzem Herzen, dass ich nicht Lust habe auf andere Frauen. Betet für mich. Ich bin auch nur ein Mann. Der Teufel kommt zu mir genauso wie zu allen anderen Männern und vielleicht noch schlimmer. Versteht ihr, was ich meine? Er kommt zu mir mit Pornografie, er kommt zu mir mit unreinen Gedanken, er kommt zu mir mit unreinen Träumen und mit Bildern, und ich mit vielen Männern, mit denen ich rede, haben dasselbe Programm. Die fragen mich, wo kommt denn das her, Thomas? Wo wird's denn herkommen? Ja. Leute, betet für mich, dass ich da geschützt bin. So viel, und dann stehen sie alle hin und machen bäh, 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 bäh. Guck, habe ich's nicht gewusst, wie dumm muss man sein. Und dem habe ich vertraut, und das war mein Pastor. Oh. Nur weil der Pastor ist, weil er einen Titel trägt, menschlichen Titel, ist der nicht gefeit vor Sünde, vor Angriff und vom Fallen, oder? Oder bist du Mrs. und Mr. Superduper, seit du dich bekehrt hast? Wer ohne Schuld ist? Und es ist wichtig zu unterscheiden, ob einer weitermacht mit dem Mist und sagt, ja, ihr sollt mir vergeben, ich mach weiter mit dem Mist. Nee, das steht nicht im Wort. Steht drin, wir sollen vergeben, wenn ein Bruder gefallen ist. Wir sollen ihn aufrichten, nicht noch weiter niedertreten. Ich nehme mich als Beispiel jetzt. Leute, ist so wichtig. An den Früchten erkennst du eine Gemeinde. Ist sie richtend, verurteilend oder ist sie voller Gnade und voller Liebe? Das ist ein Unterschied. Und wir sollen nicht mit der Liebe die Sünde zudecken. Das steht nicht im Wort. Es steht, wir sollen mit der Liebe die Schuld zudecken und vergeben. Das ist ein Unterschied. Wir sollen nicht sagen, ja, der ist halt so, der kann nicht anders. Wir haben hier über die Jahre Leute gehabt, die haben die schlimmsten Sachen gemacht und erzählen mir das. Sag ich, hör auf damit. Nee, ich kann nicht. Ja, dann bist du hier falsch. Hier ist Wort Gottes. Könnt ihr euch erinnern? Ich bin mit jedem bereit, den Weg zu gehen, egal wie lange es dauert, wenn er frei werden will. Aber wenn jemand nicht frei werden will, bitte geh gleich, weil es ist für mich Zeitverschwendung. Richtig? Für dich auch. Beschäftig dich nicht mit Leuten, die die Sünde nicht loswerden wollen. Die festhalten an der Sünde. Es wird ein schlimmes Ende mit ihnen haben. Leute, die Zeit der Gnade läuft bald aus. Was haben wir heute? Sonntag. Am Montag bekomme ich in meinen Geist Sinéad O'Connor. Kennt ihr sie noch, die Sängerin? Nothing Compares to You. Sie hat ja öffentlich ein Bild vom Papst zerrissen, dann war ihre Karriere zu Ende. Und die letzten 2 Jahre habe ich die immer wieder auf dem Bildschirm gehabt. Und habe ich gedacht, irgendwas stimmt mit dieser Frau nicht. Hey, da ist so ein brutaler Finsternis in ihrem Blick. Dann habe ich am Montag die gegoogelt und habe mal nachgelesen. Die ist voller Depressionen gewesen. Ihr 17-jähriger Sohn ist gestorben, der hat auch Depressionen. Ihre Eltern hatten Depressionen. Interessant, ne? Finsternis pur. Dann hat der Sohn sich umgebracht oder ist gestorben. Auf jeden Fall ist er tot mit 17. Das hat sie nicht verkraftet. Und jetzt ist sie ja gestorben die Woche. 2 Tage drauf, nachdem ich gegoogelt habe, mit 56. Und dann gucke ich nochmal gestern nach ihr, weil sie mich nicht losgelassen hat. Da habe ich gesehen, die ist vor 3 Jahren zum Islam übergetreten. Saß mit dem kompletten Ninja-Kostüm, aber das Gesicht noch sichtbar, nicht nur den Augenschlitz. Saß sie da im Interview in England und pries den Islam, wie toll der ist. Habe ich gedacht, von einer Finsternis in die nächste. Wahnsinn. Leute, was will ich euch damit sagen? Irgendwann gibt es einen zu spät. Irgendwann ist die Zeit rum. Irgendwann ist vorbei. Irgendwann ist nicht mehr, wir spielen weiter und wir machen Eierbubeier. Ihr seht gerade, wie Leute sterben in einer Geschwindigkeit. Es ist Wahnsinn. Die ist bestimmt morgens aufgestanden. Ich denke oft drüber nach, wenn jemand gestorben ist. Ich weiß nicht, ob ihr das, vielleicht bin ich da verrückt ein bisschen. Ich denke manchmal morgens, wenn jemand frühstückt, seinen Tag plant, Bildzeitung liest oder keine Ahnung was, New York Times, fährt mit dem Auto los, Autounfall tot, eine Stunde später. Glaubt ihr, der hat am Frühstück dran gedacht, dass es sein letztes Frühstück ist? Die Leute denken, es geht immer weiter. Rede mit manchen, oder wenn ich von Zeugnisse von euch höre, wenn ihr mit manchen Leuten redet, wissen wir, ich habe noch Zeit. Die drei größten Lügen vom Teufel. Die erste ist, Gott gibt es nicht, das ist alles wissenschaftlich bewiesen. Die zweite ist, du bist selber Gott, lebe so, wie es dir gefällt. Und die dritte ist, du hast noch so viel Zeit, kümmere dich nicht um die Ewigkeit. Die drei Lügen sind überall in der Welt. In den Schulen, in den Kindergärten, überall. Der Teufel zieht gerade die Zügel an, wenn ihr das merkt. Mittlerweile habe ich manchmal das Gefühl, wenn man mit Ungläubigen redet, dass man so eine Ecke von total bekloppt gestellt wird. Das ist nicht mehr so, ja, du glaubst an Gott und ist gut so wie vor 40 Jahren. Mittlerweile so, du hast ja einen Knall, spinnst ja. Ist doch alles bewiesen, dass es nicht gibt und hier und da und dort. Unfassbar, oder? Unfassbar. Johannes 14 ab Vers 21 in Luther. Johannes 14 ab Vers 21. Ich möchte heute mal ein bisschen Wiederholung. Wir holen uns heute mal ein paar Bibelstellen in die Erinnerung, die wichtig sind für uns, um unseren Glauben zu stärken. Johannes 14, 21. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wissen wir. Wer mich aber liebt, der wird vom Vater geliebt. Der wird von meinem Vater geliebt werden. Leute, das ist so wichtig, dass ihr das als Tattoo auf eurem Herzen habt, auf eurem geistigen Herzen, dass ihr wisst, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Nicht von mir, nicht weil ich es sage, du musst es wissen. Du bist vom Vater geliebt. Und wenn du das verstanden hast, ohne Komma, ohne Aber, mit Punkt und Ausrufezeichen von mir aus, wo du sagst, ich bin vom Vater geliebt, Punkt. Wenn du das verstanden hast, das wird dich durch diese ganze Zeit durchtragen. Wenn du in dein Leben schaust, ohne dich jetzt zu melden, einfach für dich selber in dein Leben schaust und du spürst, oh, da hatte ich Angst, da hatte ich Zweifel, da komme ich nicht vorwärts, glaubst du das noch nicht von ganzem Herzen? Jesus wusste das von ganzem Herzen, dass der Vater ihn liebt. Deswegen hat er keine Angst vom Teufel, da hat er keine Angst vor dieser Erde, er hatte keine Angst vor seinen Feinden, er hatte keine Angst vor den Juden, er hatte keine Angst vor den Römern, er hatte keine Angst vor Krankheit, er fasste alle Leprakranke an und so weiter und so fort. Jesus wusste, ich bin vom Vater geliebt und wenn der Vater für mich ist, wer kann wider mich sein? Wenn du aber nur einen Spruch raushaust und es nicht dein Glaubenskonstrukt ist, wird es dir nichts nützen. Amen. Wenn du weißt, du bist vom Vater geliebt, dann kann dir nichts passieren. Amen. Und der Teufel wird alles dran setzen, dass du diese Gedanken verlierst. Er wird kommen und sagen, na, du wirst dir irgendwo weh machen. Ah, steht nicht im Wort, er hat seinen Engel befohlen und jetzt? Ich habe mir dreimal in meinem Leben den kleinen Zeh gebrochen, richtig schön laut an der Bettkante. Krack. Und nach dem Krack kommt es. Du spürst dein Herzschlag im kleinen Zeh. Du denkst, mein Herz ist ein bisschen runtergerutscht. Dann wird der komisch rot, dann lila, dann blau und dann schwarz. Und du denkst so, ah. Und dann kommt deine Frau, Schatz, lass mir mal kriegen, der ist ab. Und dann kommt sofort der Gedanke, wo waren der Engel Gottes jetzt? Steht doch im Psalm 91, er wird seinen Engel befehlen, damit du deinen Fuß nicht an einen irgendwas stößt. Kennt ihr das Spiel? Komm, seid ehrlich mit mir. Who cares? Scheißegal auf gut Deutsch. Nur weil mein Zeh jetzt gebrochen ist, falle ich doch nicht vom Glauben ab. Ich bin doch nicht bescheuert und gebe alles auf, was ich habe, nur weil mein Zeh jetzt gebrochen ist. Und es tut verdammt weh und verdammt lang. Und kein Arzt kann dir helfen, weil da kann man nichts machen. Es muss wieder von alleine zusammenwachsen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich bete, nach 3 Tagen ist fast alles weg. Und nach 3 Tagen wächst kein Zeh mehr zusammen im Natürlichen, sondern das macht der Heilige Geist. Nachdem ich die Prüfung überstanden habe, gesagt, nein, das wird sich nichts am Wort Gottes ändern. Er hat immer noch seinen Engel befohlen. Und glaub mir, wenn du in der Ewigkeit ankommst, wird Gott ein paar Filme dir vorspielen. Und da wirst du staunen und sagen, boah, krass. Boah, wenn ich mich da nicht verschludert hätte, hätte der LKW mich erwischt. Ihr werdet staunen, wie oft ihr von Engeln bewahrt worden seid, ohne dass ihr das auch nur im Ansatz wisst. Amen. Du bist vom Vater geliebt. Du bist vom Vater geliebt. Das musst du dir wirklich jeden Tag in die Erinnerung rufen. Der Vater liebt mich, egal was passiert. Halleluja. Johannes 17, Vers 24. Da sagt Jesus, Vater, ich will. Ich will. Vater, ich will. Vater, ich will. Wie viele Wünsche hat der Vater Jesus ausgeschlagen? Seit der Schöpfung, seit dem Beginn. Wie viele? Keinen. Keinen einzigen Wunsch hat der Vater jemals Jesus ausgeschlagen. Die zwei sind eins. Er sagt, Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Wo gehst du hin? Zum Vater. Zu Jesus. Wo bist du jetzt schon? Du hast ein Pfand bekommen. Ein Pfand. Wer weiß, was ein Pfand ist? Ein Pfand ist eine Anzahlung für das, was dir schuldig ist. Er ist dir schuldig, dich in die Ewigkeit aufzunehmen. Er hat dir ein Pfand gegeben. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wenn du von neuem geboren bist, bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist das Pfand. Der Schatz in irdenen Gefäßen nennt es die Bibel. Dass du weißt, ich bin errettet, mir kann nichts passieren. Amen. 1000 fallen zu deiner Rechten, 10.000 zu deiner Linken, dich wird's nicht treffen. Leute, 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 Leute. Du kannst in den schlimmsten Situationen, bist du nicht allein. Andrew Womack, das habe ich euch schon mal erzählt, großer Mann Gottes aus Amerika, hat erzählt, er war im Vietnamkrieg. Ich habe den Vietnamkrieg bei der Bundeswehr studiert, eine Woche lang, und habe dann ein Seminar drüber gehalten. Ich kannte den ganzen Vietnamkrieg auswendig. Und er war auf einem Berg, der gesichert war von den Amerikanern, und er wurde angegriffen von den Vietnamesen, von den Vietcong, von den Nordvietnamesen. Das nannte man ein Schlachtfeld wie so ein Hamburger, weil da die Leichen zerfetzt überall rumlagen. Und die ersten Sicherungsringe wurden von den Vietnamesen überrannt, dann wurden sie wieder zurückgedrängt, wieder vor, zurück. Andrew Womack war da auch, und er saß in einem Interview eines Vietnam-Soldaten, der da an vorderster Front ein paar Meter von ihm weg gekämpft hat, aber die kannten sich nicht, komischerweise. Und er sagte, es war das schlimmste Erlebnis seines Lebens. Vor, zurück, er wusste nicht, sein Gewehr klemmte, er schoss, und dann nahm das Gewehr vom anderen und er kämpfte, und er hat bis heute immer noch Albträume aus dieser Zeit. Und Andrew Womack saß da drin, und an seinen Erzählungen wurde ihm klar, Mensch, ich war ja auch da. Und dann überlegte er, was denn mit ihm war. Er sagte, ich habe Bibel gelesen im Schützengraben, und dann war ich so mit dem Heiligen Geist weg, dass ich gar nicht die Schlacht wahrgenommen habe. Die sind über mich drüber gerannt, die Vietnamesen, dann die Amerikaner wieder, die Vietnamesen, die Amerikaner. Keiner von denen hat ihn wahrgenommen. Er saß in seinem Graben, hat Psalm 91 gebetet, hat die Bibel gelesen, müsst ihr mal selber hören. Du bist mitten in der Hölle. Die Gottlosen erleben die Hölle und du erlebst den Himmel. Mitten in der Hölle. Mitten in der Hölle kannst du den Himmel erleben. Leute, wenn ich solche Geschichten höre, ich liebe das, weil ich weiß, das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Mein Gott ist derselbe Gott bei Andrew Womack wie bei mir. Amen. Wir gehen nicht durch dieselbe Situation durch wie die Welt. Oder sag mal so, wir gehen durch dieselbe Situation, aber nicht gleich. Wir gehen mit einem Frieden durch, mit einer Gewissheit. Wir wissen, alles, was Gott tut, ist gut. Amen. Alles, was Gott tut, ist gut. Er ist mit mir, er lässt mich nicht los. Ich bin in seiner Hand. Alles, was passiert, ist gut. Alles muss mir zum Besten dienen. Leute, Wahnsinn, oder? Wow. Ist das gut? Wenn ich heute nachdenke, was ich alles an Verständnis habe über die Schöpfung, über das Universum, über die Ewigkeit, was Gott mir alles gelernt hat, über die Engel, über die Dämonen, über Satan, über die Hölle, über die Gnade, über die Liebe, was ich alles weiß, heute weiß, wirklich, was mir dient, dann haut's mich manchmal um. Der kleine Thomas mit dem 6er in Mathe, der gerade noch einen 5er schafft, um den Hauptschulabschluss zu bekommen, wo der Teufel und die Welt gesagt hat, so ein Loser, aus dem wird nichts. Ich bin ein Gigant in Gott, das sage ich dir. Nicht, weil ich stolz bin, überhaupt nicht. Ich habe meine Tränen geweint, mehr als genug. Ich habe mal neulich überschlagen, habe gedacht, Wie viel Freude war in meinem Leben und wie viel Tränen? Ich komme auf maximal, wenn ich großzügig bin, 80% meines Lebens waren Tränen. 20% waren Freudentage. Die letzten paar Jahre sind die schönsten meines Lebens, weil ich jetzt aus dem, wo ich mit Tränen gesät habe, jetzt mit Freude ende. Ich habe die besten Jahre und die besten Jahre liegen vor mir. Das Verrückte ist jetzt, die Welt da draußen wird immer verrückter und mir geht's immer besser. Ich würde jetzt gern 20 Jahre zurück mit dem Guten, wie es mir jetzt geht, würde ich gern noch ein paar Jahre genießen, aber es geht nicht. Aber ist auch egal. Gott weiß es. Wenn ich manchmal mit Leuten rede, vor allem mit Christen, wo ich merke, die haben von nichts eine Ahnung. Ich staune, wie man so wenig wissen kann. Und dann wird mir gleichzeitig bewusst, boah krass, das ist ja auch nicht meine Idee gewesen, sondern es war Gottes Plan mit meinem Leben. Wo ich die Dinge des Reiches Gottes verstehe. Jesus sagte, euch ist es gegeben, die Dinge des Reiches zu verstehen. Denen da draußen nicht. Leute, welch eine Gnade, welch eine Liebe. Am jüngsten Gericht, wenn die Böcke und die Schafe getrennt sind, mich werden, das sage ich euch, dich auch, aber mich werden Leute sehen, die mich mein Leben lang verurteilt haben, sagen, guck mal, das ist doch der Bauer, der Assi. Und die werden das nicht mehr laut aussprechen können, weil sie Schmerzen haben. Und die werden denken, oh, den habe ich ewig, was? Und der steht bei Gott in einem weißen Gewand mit Krone und goldenem Gürtel? Ja. Nicht meine Idee war es, Gottes Idee. Gott hat mich auserwählt. Warum auch immer, ich weiß es bis heute nicht, aber er liebt mich. Ich weiß eines, er liebt mich. Amen. Der Vater liebt mich. Er liebt dich auch. Das ist das größte Geheimnis dieser Welt. Nochmal, wenn es was in deinem Leben gibt, was diese Liebe des Vaters zudeckt, schmeiß es raus, wirf es weg. Hau es raus. Ich bin so dankbar, dass ich nicht reich bin. Wo wir in Amerika waren, wir sind im Geld geschwommen. Und was ist mit mir passiert? Ich bin durchgedreht. 4 Autos, 4 Motorräder. Für 25.000 Mark habe ich CDs gekauft. Total bekloppt. Ich könnte heute das größte Haus stehen haben, wenn ich. Aber ich habe nie gelernt gehabt, mit Geld umzugehen. Da hatte ich mal welches. Ich habe mir die größte Kenwood-Stereoanlage gekauft, die es gab. Ich hatte solche Boxen. Wenn ich die angemacht habe, haben die Fensterscheibe gewackelt. Haben die Nachbarn gefragt, was ist denn los? Der Krieg ausgebrochen? Nee, ist nur Metallica. Als ich nach Deutschland kam, mein Schwager, boah, der hat die Anlage, das war so ein Technikfreak, oh, krass, dreh mal auf, buff, buff, buff. Kam mein Nachbar von nebenan, hier los, so geht's aber gar nicht, Sie sind frisch eingezogen, wenn das jetzt dauert. Und dann sag ich, ja, beruhigen Sie sich, ich habe nur mal kurz vorgeführt. Ja, ja. Leute, danach habe ich gedacht, boah, zuerst möchte ich durch die Charakterschule, hört ihr mir zu? Ich möchte nie wieder reich sein, wenn ich nicht durch die Charakterschule bin. Hast du einen Amen? Amen? Wenn das Geld kommt ohne dein Charakter, wird das Geld dich verderben. Das ist normal. Geh durch die Charakterschule. Lass dich schulen und lass dir vom Heiligen Geist zeigen, was du mit deinem Geld machst, was du mit deinem Reichtum machst oder was auch immer. Die Reichen beschäftigen sich nur mit ihrem Reichtum, von morgens bis nachts. Wo bleibt Gott? Und Reichtum ist relativ. Für den einen ist 1.000 Euro Reichtum, für den anderen 100, für den nächsten 100.000, für den anderen 1 Million. Reichtum ist relativ. Wenn du 10 Dollar bar in der Tasche hast, 10 Dollar, das war mal eine Studie vor 25 Jahren oder so, besitzt du mehr als über 90% der Menschen besitzen. Wenn du 10 Dollar in der Tasche hattest, musst du mal überlegen. Wir haben, glaube ich, ein bisschen mehr als 10 Dollar in der Tasche. Leute, ist Gott gut? 2. Thessalonicher 2,16. 2. Thessalonicher 2, Vers 16. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade. Der Vater, der uns geliebt. Ist es gut? Nochmal als Bestätigung, der Vater liebt dich. Das ist deine stärkste Waffe, weißt du das? Wenn der Teufel kommt, weißt du, du bist geliebt. Was will er dann noch machen? Was will er dir denn noch erzählen? Die Welt geht unter? Gut, dann geht die Welt unter. Ich gehe in Liebe unter. Er kann dir dein Leben nehmen. Dann nimm doch mein Leben. Ich sterbe in Liebe. Ich habe euch ja schon mal gesagt, wenn du Jesus liebst, wirst du nicht sterben. Wir machen unsere Äuglein hier zu und im Himmel sofort auf. Das dauert einen Bruchteil einer Hundertstel, einer Tausendstel Sekunde. Christen sterben nicht. Sie ändern nur die Adresse. Die Menschen in der Welt, die sterben, die haben einen langen Sterbeprozess. Oft mit Krankheit, mit Tod und so weiter. Aber wir nicht. Amen. Der uns geliebt hat. Oh, ich liebe das Wort Gottes. Judas 1, Vers 1. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die geliebt sind in Gott, dem Vater und bewahrt für Jesus Christus. An die Geliebten in Gott. Die Bibel meint dich. An die Geliebten, die geliebt sind in Gott. Halleluja. Der Vater muss uns so oft sagen, dass er uns liebt. Und er macht es gerne, das ist das Gute. Er macht es so gerne, uns zu sagen, dass er uns liebt. Das erste Gebot, was alles erfüllt, Jesus sagt, das erste Gebot, was die ganze Bibel erfüllt, alle Forderungen, ist: Liebe Gott von ganzem Herzen, deine Nächsten wie dich selbst. Anfangen tut es mit dir selber. Wenn du dich selber nicht liebst, kannst du deine Nächsten nicht lieben. Dein Nächster ist dein Mann oder deine Frau. Wenn du dich selber nicht magst, erzähl mir nicht, du magst deine Frau oder deinen Mann. Und wenn du zu mir kommst, sagst, mein Mann ist so blöd oder meine Frau ist so blöd, dann zeige ich dir einen Spiegel. Ich sag dir, wo ist die Quelle? Wo ist die Wurzel, warum du so bist? Weil du nie Liebe richtig bekommen hast oder die Liebe nicht zugelassen hast. Wir sind leider so, dass wir die Liebe immer von Menschen erwarten. Auch vom Pastor. Der Pastor muss mich lieben. Sowieso, ja. Das ist sein Job, den bezahle ich ja dafür, dass der mich liebt. Vergiss es. Ich habe nicht genug Liebe, um dich zu lieben. Nur der Heilige Geist hat genug Liebe, um dich zu lieben. Amen. Und wenn er mir hilft, kann ich dich lieben. Wenn er dir hilft, kannst du mich lieben. Und vor allem dann, wenn ich mich gerade daneben benehme oder wenn du dich gerade daneben benimmst. Nicht aus deiner Sicht, weil wir sind ja alle toll. Aber vielleicht ist der andere gerade verletzt oder irgendwas. Und du musst mit dir anfangen, sagen, Heiliger Geist, lieb mich durch. Zeig mir die Liebe des Vaters. Geh in dein Kämmerlein. Jesus sagt so oft, geh in dein Kämmerlein. Das ist dein Zufluchtsort, wo keiner zuschaut und dich keiner zutextet. Wo du drin bist, auf die Knie gehst und sagst, Herr, hier bin ich. Herr, hilf mir. Wenn du nicht aufgibst, wenn du dich nicht ergibst, kann der Herr nicht übernehmen. Wenn du nicht loslässt, kann ich die Flasche Bärbel schenken und Bärbel will sie nehmen. Und ich lasse nicht los und Bärbel zieht wie blöd. Und ich sage, oh Herr, nimm mein Problem. Und der Herr sagt, lass los. Nein, Herr, nimm mein Problem. Das kannst du 30 Jahre beten, du musst mal loslassen. Herr, ich geb's dir. Morgen holst du es wieder zurück. Schleichst du heimlich in den Abstellraum Gottes. Ah, da hinten steht meine Flasche und holst sie wieder. Nächsten Tag kannst du wieder beten. Herr, nimm mein Problem. Herr, nimm mein Problem. Da kannst du zu Schwester und zu Bruder Pontius Pilatus laufen und sagen, kannst du auch beten? Bet du mal für mich. Ja, das kann der auch machen. Herr, nimm seine Flasche. Und der Herr sagt, gerne. Aber sie lässt nicht los. Ja, das Spiel, das geht ewig lang. Ich kenne so Leute, wo du siehst keine Frucht in ihrem Leben, weil sie nicht auf die Knie können und loslassen, weil sie immer selber wurscheln. Und dann, Schritt zwei, ist auch zu akzeptieren, was Gott sagt. Wenn Gott sagt, wenn dein Auto dein Götz ist und er sagt, verkauf's, verschenk's, mach irgendwas damit, fahr auf den Acker, zünd es an, mach ein Brandopfer draus, dann mach es. Oh. Weil es wird dir danach besser gehen als mit. Stimmt's? Leute, Gott meint's gut mit dir. Und wenn du dich selber lieben kannst, die besten Leute, die ich in meinem Leben treffe, sind die, die sich selber lieben können. Das ist verdammt schwer, aber nicht unmöglich. Jesus liebte sich selbst. Deswegen konnte er die anderen lieben. Er liebte sich selbst so sehr, dass er am Kreuz mit offenen Armen starb und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir haben keine Vorstellung. Wir haben keine Vorstellung. Und wenn du Passion 100-mal anguckst, hast du keine Vorstellung von dem, was Jesus am Kreuz erlitten hat. Nichts. Und davor, die Tage davor, nichts hast du verstanden. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Warum konnte Jesus das? Weil er sich selbst liebte. Und warum konnte er andere lieben? Weil er sich selbst liebte, konnte er die anderen lieben. Und warum konnte er die anderen lieben? Weil er den Vater liebte. Das ist ein Kreislauf. Wenn du den Vater liebst, kannst du die anderen lieben. Liebst du die anderen, kannst du dich selber lieben. Du kannst ja nicht sagen, oh, ich mag die Sonja und selber bist du so ein Grießkram und verbittert und stehst morgen schon auf, hast so einen Mundwinkel wie die Merkel.
Da kannst du nicht sagen, du bist happy. Freude zeigt sich. Stimmt's? Freude sieht man, die nimmt man wahr. Da bist du gut gelaunt in der Arbeit, wie Vanessa oft erzählt hat, montagmorgens in der Audi, wo die Kollegen sagen, du bist mir unheimlich, wie kann man morgens um 7 schon gut gelaunt sein? Montagmorgens auch noch. Freitag ist ja was anderes. Da klingelt schon das Wochenende. Brrrng, drrrng, da hörst du schon die Glocken. Aber montagmorgens, das geht nur, wenn du dich selber liebst. Und ist das ein Prozess? Leute, es ist egal, ob du dick oder dünn bist. Die Dünnen stehen vorm Spiegel, die ziehen die Haut wie Gummi, wie Membran und sagen, ich bin zu fett. Die Fetten machen das auch, aber da geht's ziehen nicht. Die tun die Wellen hoch und wieder runter und sagen, ich bin zu fett. Beide haben dasselbe Problem. Hier in der Birne, Gedanken, Ablehnung. Mittlerweile lassen sich 13-Jährige die Brust vergrößern, die Lippen machen, laufen dann auch rum, ich alles echt, ich alles echt. Wahnsinn, was da draußen abgeht, wo der Teufel denen einredet, sie sind nicht schön, sie sind nicht gut. Du musst anfangen, dich zu lieben, so wie du bist. Und Veränderung muss von Gott kommen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn du mir sagst, ich kann alle Menschen lieben, interessiert mich das nicht. Ich will's sehen. Ganz oft bei Pastoren, wenn ich eingeladen bin, freue ich mich immer, wenn er sagt, kommst du zu mir nach Hause zum Grillen? Sage ich, oh ja, gern. Weil das siehst du, wie er wirklich drauf ist. Ob er die Alte anschreit und sagt, hey, ist das Essen bald fertig oder irgend so, da weißt du genau, oh. Der braucht mir nicht sonntags auf der Kanzel stehen. Halleluja, gepriesen ist der Herr. Stimmt's? Ich meine, wir haben alle mal einen Tag, wo wir nicht gut drauf sind, davon rede ich nicht, aber schau dir die Früchte an, dann siehst du, wie jemand drauf ist. Wenn jemand immer schlecht drauf ist, weil du dich nicht lieben lässt vom Vater, wie kannst du schlecht gelaunt sein, wenn du vom Vater geliebt wirst? Der Vater muss sich nicht morgens entscheiden, liebe ich heute den Thomas oder nicht, Jesus, was meinst du, soll man abstimmen? Nee, der liebt mich immer gleich. Nur eine Liebe, die ich nicht zulasse, erreicht mich nicht. Korrekt? Du musst selber die Liebe zulassen, dass sie dich erreicht. Du bist berufen und geliebt. Halleluja, Amen. Matthäus 16, 18. Nochmal eine Stelle zur Ermutigung, die kennt ihr auch alle. Und davor geht's um die Offenbarung, die Petrus hat, dass Christus der Fels ist, dass Jesus der Retter ist. Versteht ihr? Und geh mal zwei Verse zurück. Da antwortete ihm, oder machen wir mal eins zurück, Jesus fragt, wer bin ich? Er fragte, was sagt ihr denn, dass ich sei? Das ist eine gute Frage. Hast du verstanden, wer Jesus ist? Nächster Vers. Da antwortete Simon Petrus, sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Eins mit Ausrufezeichen. Super. Nächster Vers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut, Menschen, haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wow, es ist gut, wenn der Vater dir was offenbart. Petrus war noch nicht wiedergeboren, deswegen war das außergewöhnlich. Du bist wiedergeboren, bei dir ist das Normalität. Der Vater offenbart sich alle Zeit dir, rund um die Uhr. Das ist nicht Ausnahme, okay? Weiter. Und dann sagt er dir auch, du bist Petrus. Petrus sagt, du bist des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus sagt, und du bist Petrus. Er sagt, du kennst mich, ich kenne dich. Das ist der Kern der Aussage, pass auf. Und auf diesen Felsen, dass ich der Christus bin, und der Erkenntnis, die du hast, dass ich der Christus bin, auf diesem Felsen, dass der Vater dir offenbart hat, dass ich der Christus bin, auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Seht ihr, wie pervers die katholische Kirche ist? Die sagt, der Fels wäre Petrus, um Gottes Willen, der Totalversager, der Verräter, der Verleugner. Auf diesen Felsen baut Christus seine Gemeinde und auf dieser falschen Auslegung legen sie ihr Papsttum aus. Wahnsinn, oder? Der Fels ist die Erkenntnis, dass du Christus bist, des lebendigen Gottes Sohn. Und darauf baut er seine Gemeinde. Habt ihr das verstanden? Du bist Teil der Gemeinde. Auf was baut Christus deinen Glauben? Auf der Erkenntnis, dass er der Sohn Gottes ist. Verstanden soweit? So, und wenn du das verinnerlicht hast, kommt Stufe 2. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle können dich nicht überwältigen, dich nicht und die wahre, echte Gemeinde nicht. Deswegen habe ich keine Angst vor der Zukunft, egal was der Teufel da fabriziert und was er noch alles bringt. Er kann die Gemeinde nicht, er kann sie nicht, was steht hier? Überwinden. Amen. Und deswegen wird, je mehr der Druck kommt und je mehr die Verbote kommen, desto mehr wird die Gemeinde in der Kraft des Heiligen Geistes nach vorne gehen und die Herrlichkeit Gottes wird sich manifestieren. Vielleicht wird dabei der ein oder andere sein Leben verlieren, das ist möglich. Aber gibt's eine größere Möglichkeit, sein Leben zu verlieren als für Christus? Leute, die Märtyrer in der Bibel sind die, die im Himmel am meisten geehrt werden. Du hast hier 120 Jahre Maximum. Und dann stirbst du als Märtyrer für Christus und wirst dafür in Ewigkeit von allen gegrüßt im Himmel. Millionen, vielleicht Milliarden von Menschen, die sagen, boah, ich gegrüßt, heißt du, boah, Märtyrer Gottes, boah. Versteht ihr, was ich meine? Dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Ich möchte es nicht erleben, bin ganz ehrlich, ich möchte nicht als Märtyrer sterben, bin ich scharf darauf, aber ich habe ja gesagt zu Gottes Plan und zu seiner Liebe. Amen. Das hat Jesus auch und er musste auch am Kreuz sterben. Oh, wir haben ein verrücktes Evangelium. Hä? Aber die Pforten der Hölle werden uns nicht überwinden oder überwältigen. Halleluja. Apostelgeschichte 20, 28. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Das ist mein Job, ist aber auch dein Job. Aber vor allem die, die der Gemeinde vorstehen. So habt nun Acht auf euch selbst. Was steht hier? Hab Acht auf dich selbst. Wo fängt's an? Bei mir selber. Wenn ich nicht meinen Glauben lebe und auf mich aufpasse, kann ich sonntags nicht hier dir dienen. Eine Sache ist Anfechtung, eine ist Versuchung. Das haben wir schon mal geklärt. Das eine ist von innen, das andere von außen. Okay? Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Seht ihr es? Auch du bist auch ein Bischof. Wenn ich hier sage, du bist geliebt und du sitzt da und sagst, ich bin überhaupt nicht geliebt, stummst dein Nachbarn, der spinnt doch da vorne. Natürlich machst du das nicht jetzt und hier, da hast du noch dein schönes Christengesicht. Aber machst du vielleicht draußen oder nachher am Kaffee oder fährst du heim oder keine Ahnung was. Pass auf, was du sprichst. Hier steht, die der Heilige Geist eingesetzt hat. Ich spüre relativ schnell, innerhalb von Sekunden, manchmal sogar schon vorher, ob jemand vom Heiligen Geist ist oder nicht. Ich krieg manchmal Videolinks geschickt auf YouTube oder sonst wo. Ich sehe nur das Bild in der E-Mail, weil ich schon, das hatte ich vor 3 Jahren oder so, war interessant. Schickt mir jemand ein Video, Thomas, schau dir das mal an. Ich sehe das Bild, mach und der Heilige Geist sagt, buddhistischer Geist. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich habe gar keine Lust gehabt, habe es gleich gelöscht und dann habe ich aber gemerkt, nee, jetzt muss ich mal überprüfen, nach 3 Tagen, jetzt muss ich mal selber rein, hört dieser Frau 10 Sekunden beim Reden zu. Was sie sagt, hört sich christlich an, aber es war ein buddhistischer Geist. Da ich danke, Heiliger Geist. Wisst ihr, wenn du echtes, frisches Gemüse liebst, dann spielst du nicht im Biomülleimer rum. Ich mag das Echte, du auch? Oh, wir haben noch 10 Minuten. Mensch, wie die Zeit vergeht. Ich habe noch ein paar Bibelstellen, aber nicht mehr viele. 4 Stück. Schaffen wir die noch? Die kriegen wir noch hin. Johannes 1, Vers 17. Und jetzt kommen wir mal zur Gnade. Und das ist so wichtig, dass ihr das versteht. Gnade, Gnade, Glaube, Glaube, Gnade, Gnade, Glaube, Glaube, Gnade. Gnade und Glaube ist wieder ein Zwillingspaar, wie es so viele Zwillingspaare gibt in der Bibel. Wenn du glaubst, wenn du an Christus glaubst, hast du Gnade von Gott. Ist die Gnade in dein Leben gekommen, fängst du an Christus zu glauben. Wie war es in deiner Bekehrung? Hast du zuerst geglaubt oder zuerst kam die Gnade? Zuerst kam die Gnade. Gottes Gnade hat dir einen Prediger geschickt oder dich in eine Veranstaltung geführt oder ein Buch geschenkt oder was auch immer. Das ist die Gnade Gottes. Und durch das Hören des Wortes Gottes kam was in dein Herz? Glaube. Und Gott belohnte deinen kleinen Glauben in Senfkorn in dem Moment deiner Bekehrung mit der Gnade der Errettung. Wow. Gut oder nicht gut? Gut. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Und ich liebe diesen Vers. Die Gnade und Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden. Vergangenheitsform. Seht ihr, wie krank das ist, wenn Christen immer das Gesetz predigen und gesetzlich sind und das darf man nicht und jenes darf man nicht? Wir waren ja nie unter dem Gesetz, weil wir keine Juden sind, können wir gar nicht unter dem Gesetz gewesen sein. Das ist das Perverse, was die nicht zu Ende denken, wenn es gesetzliche Gemeinden gibt, die das Alte Testament lernen. Das Alte Testament war einzig und allein für wen? Für die Juden. Mose war was? Ein Jude. Mit dem Glauben an Christus ist die Gemeinde entstanden. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die ist weltweit. Da musste sogar Petrus staunen, als er zu denen kam, wo er hingeschickt wurde und sie sprachen in Sprachen und haben den Heiligen Geist gehabt. Und er sagte, wow, jetzt muss ich erkennen, dass die Errettung von Christus nicht nur für die Juden ist, sondern für alle Menschen. Weil Religion dich so macht, blind. Du siehst nur die Deinen, aber nicht über den Tellerrand. Aber Gott ist viel größer als ein Tellerrand. Die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ist es gut? Da geht's um dich. Römer 3, Vers 24. Römer 3, Vers 24. Und werden ohne Verdienst gerecht. Wir werden ohne Verdienst gerecht. Nochmal, ich muss euch das in die Erinnerung rufen. Spürt es vom Heiligen Geist. Du bist ohne Verdienst gerecht. Gesetz ist was? Tun. Gesetz ist tun. Und tun kriegt eine Belohnung. Tun und Gnade ist nicht dasselbe. Wenn ich zu dir sage, nimm jetzt die Sonja, du sitzt so nach. Sonja, wenn du heute meinen Rasen mähst, kriegst du 100 Euro von mir. Sonja mäht den Rasen, ich gebe ihr 100 Euro. Das ist das Gesetz. Wir haben einen Vertrag. Wenn sie nicht Rasen mäht, hat sie das Gesetz gebrochen. Wenn ich ihr nach dem Rasenmähen nichts bezahle, habe ich das Gesetz gebrochen. Wir haben ein Gesetz miteinander, einen Vertrag. Dann kann ich ihr nicht sagen, wenn sie den Rasen gemäht hat, Sonja, ich bin so gnädig mit dir, ich schenke dir jetzt 100 Euro. Da sagt sie, Moment mal, das ist nicht geschenkt, ich habe ja erfüllt. Gnade und Gesetz sind nicht in einem Eimer. Es geht nicht. Wenn Sonja gar nichts macht und ich treffe sie und sage, Sonja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte dir so gern 100 Euro schenken. Hier hast du 100 Euro, mach mit, was du willst. Dann ist das Gnade. Völlig unverdient. Versteht ihr den Unterschied? Aufpassen, wenn Eindrücke kommen oder Gefühle, die dich zu irgendwas treiben wollen. Sehr gefährlich. Wir sind ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Wow. Jetzt stellt euch vor, ich bin gut Kumpel mit Sonja, sie mag mich und sie kommt morgen und sagt, Thomas, ist es okay, wenn ich heute deinen Rasen mähe? Und ich sage, ja, ich gebe dir 100 Euro und sie sagt, nein, auf gar keinen Fall. Weil ich möchte dir was Gutes tun, ich möchte dir deinen Rasen mähen. Ist das okay? Ganz banales Beispiel jetzt. Und sie mäht mir meinen Rasen, dann ist das Gnade. Für mich völlig unverdient. Ich habe nichts getan, dass sie meinen Rasen mähen muss. Halleluja. Wow. Nächster Vers. 1. Korinther 15, Vers 10. 1. Korinther 15, Vers 10. Der vorletzte Vers. Wichtig für dich heute Morgen. Was sagt Paulus hier? Durch Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Der zwei Drittel des Neuen Testaments geschrieben hat, der wahnsinnige Offenbarung über diese Dinge des Reiches Gottes hatte, sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Habe ich das heute Morgen auch schon gesagt. Was ich weiß und was ich kann, habe ich durch Gottes Gnade. Es ist nicht mein Verdienst. Ich wollte das nicht mal. Ich habe mich nicht mal für Gott entschieden, sondern Gott hat sich zuerst für mich entschieden. Er hat mich zuerst geliebt, als ich noch Feind des Kreuzes war. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Bei dir auch? Sag mal, seine Gnade ist an mir nicht vergeblich, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Das ist eine Aussage. Gott würde das nicht zulassen in der Bibel, wenn Paulus hier flunkern würde. Wenn er übertreiben würde, hätte Gott es nicht zugelassen, dass das in die Bibel kommt. Er sagt, ich habe mehr gearbeitet als alle. Das ist eine Aussage. Ich war fleißiger als alle anderen. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Halleluja. Leute, ich möchte alles, was ich tue, Alles, was ich sage, überall, wo ich diene, möchte ich aus Gottes Gnade tun, damit die Ehre bei ihm bleibt und nicht bei mir. Denn sobald die Ehre bei mir ist, ist wie so ein grauer Nebel, so ein stinkender Nebel, der so anfängt, um dein Herz zu kreisen. Toller Thomas, Spitzen Thomas, gut gemacht. Oh, hast du heute schön gepredigt. Eigenlob stinkt. Sehr gefährlich, Leute, sehr gefährlich. Und dann sagt dein Herz, oh, toll, wann kann ich's nächstes Mal predigen? Wo kann ich predigen? Und der Heilige Geist sagt, ah, Türe zu, Türe zu, Türe zu, Türe zu, immer Türe zu. Und dein Herz sagt, wo kann ich predigen? Ich muss jetzt predigen. Und der Heilige Geist sagt, nein. Und dann rufst du an, dann wirst du aktiv. Aber nichts ist mehr aus dem Heiligen Geist geboren. Könnt ihr mal folgen? Du lädst dich selber ein, du empfiehlst dich plötzlich selber. Und es wird immer Leute geben, die dich toll finden, weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Checken sie nicht, dass du gerade dein Ego fütterst, anstatt die Ehre Gott gibst. Wie viele Leute haben Bestand gehabt, die ihr Ego gefüttert haben in der Bibel? Wie viele? Nebukadnezar. Ich bin der Höchste und der Größte. Keiner ist wie ich. Wupp. Er verliert seinen Verstand eines Menschen. Gott gibt ihm einen Verstand einer Kuh. Und er frisst 7 Jahre lang Gras. Seine Haare wachsen, seine Fingernägel. Er sieht furchtbar aus. Es ist nicht gut, sich für die Stelle von Gott zu entscheiden. Ich sage so oft, im Arbeitsamt war die Stelle nicht frei. Halleluja. Gottes Gnade. Und der letzte Vers. 2. Korinther 12, Vers 9. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass dein Leben so strukturiert ist, dass die Gnade nicht vergeblich an dir ist, dass du nicht hart wirst. Er hat zu mir gesagt, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Leute, das haben wir alle noch nicht verstanden, was der Satz bedeutet. Gottes Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Je schwacher du bist, desto stärker kann der Heilige Geist sich äußern. Das ist das Gegenteil von Religion. Religion sagt dir, du musst dich bilden, du musst studieren, du musst bei dem Theologen gewesen sein und hier und das Zertifikat und in der Gemeinde warst du. Du musst da überall hin und musst dir von allen Leuten die Hände auflegen lassen. Und dann kommst du so aufgeblasen zurück. Liebe baut auf. Da brauche ich kein Zertifikat. Ich muss einfach nur lieben. Ich fange mit mir an und kann den Nächsten lieben, weil ich Gott liebe. Korrekt? Wissen bläht auf. Ganz gefährlich. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn du dich schwach fühlst manchmal oder ungebildet oder irgendwas, freu dich. Du bist der beste Kandidat, dass Gott durch dich wirken kann. Ich habe jetzt Zeugnisse von einigen, die mich ernst nehmen, wo ich gesagt habe, denk nicht drüber nach, wenn du in eine Situation kommst, beim Bäcker oder irgendwo, der Heilige Geist wird deinen Mund füllen. Erst vor kurzem wieder jemand mir erzählt, ich war erstaunt, was aus mir rauskam. Mein Herz hat gebrochen, ich habe gehört, was soll ich denn sagen? Und dann macht's bub, 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 und der Heilige Geist und die Person gegenüber hat voll geweint und bub, ja. Je schwacher du bist, desto stärker kann der Heilige Geist sein. Das ist wie so ein Elektrofahrrad. Du kannst aufs Knöpfchen drücken und sagst, Heiliger Geist, du bist mein Elektromotor. Oder du sagst, ich muss aber noch dazu trippeln. Der braucht dich nicht. Der braucht nur dein Ja und deine Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Leute, mit dem Satz kommen wir zum Schluss. Du darfst dich am allerliebsten deiner Schwachheit rühmen, auf dass die Kraft Christi bei dir wohne. Gott ist für dich. Nochmal, egal wie ist da draußen sich alles verändert. Jeder Sonntag, wo du hier bist, jeder Donnerstag, wo wir hier Lehre hatten, alles hat dich gestärkt. Gibt es einen, der sagt, wow, mir geht's schlechter, seit ich hier bin. Mir geht's schlechter, seit ich donnerstags da war. Keinen. Euch geht's besser. Euer Glaube ist stärker als jemals zuvor. Und ich kann wirklich als Pastor sagen, ich mache mir keine Sorgen um euch. Weil ich weiß, in euch ist so eine Kraft drin. Und das Wort ist so tief in euch verwurzelt. Ihr habt so viel investiert an Zeit und an viele mehr, dass der Heilige Geist euch belohnen wird. Jesus belohnt euch. Er wird euch nicht verlassen noch versäumen. Ihr werdet stehen. Und über dein Stehen hinaus wirst du ein Licht sein für die Menschen um dich herum, die sagen, Mama, hast du keine Angst? Weil der in mir stärker ist als der in der Welt. Es werden sich immer noch Leute bekehren. Selbst in der größten Finsternis werden sich noch Leute bekehren. Leute, ich schließe ab mit einem gigantischen Zeugnis, was ich gehört habe im Kalten Krieg, wo sie im russischen Gulag bei 50 Grad minus haben sie 4 Christen rausgeführt in den Hof, um sie zu erschießen. Aber sie wussten, sie müssen die gar nicht erschießen. Haben sie nackt ausgezogen bei 50 Grad minus. Es dauert nicht länger als 3 bis 4 Minuten, bis du tot bist. Das wisst ihr, oder? Ist euch klar? Und dann standen die da nackt. Und dann sagte der Kommandant, wer Jesus abschwört, darf jetzt zurück ins Warme. Einer ist weggerannt. Auf einmal wirft ein Wachsoldat, das ist eine wahre Geschichte, seine Kalaschnikow weg, zieht sich aus und stellt sich dahin, wo der Christ stand. Und bevor die gestorben sind, hat er gefragt, warum er das macht. Ich habe das Licht gesehen und die Herrlichkeit auf den 4, beziehungsweise auf den 3. Und ich dachte mir, das ist mehr wert als alles, was ich hier habe. Die 4 sind gestorben. Die waren in paar Minuten waren die im Himmel, in der Ewigkeit bei Jesus. Was hat dieser Wachsoldat gesehen? Was hat der gesehen, was der Christ nicht in der Lage war zu sehen? Weil sein Herz nicht geliebt war, weil er die Liebe vom Vater nicht zuließ. Er war immer im Verstand. Wenn du im Verstand bist, kannst du die Liebe des Vaters nicht sehen. Und Christsein ist nicht in einen Verein eintreten oder hier einen Stuhl wärmen. So viele scheitern, die gegangen sind. Mir tun sie leid, aber ich schüttel den Staub ab und sage, ich mach weiter. Ich wünschte mir, hier wäre viel voller, aber es ist nicht so und es ist okay so. Es macht mich nicht frustriert, weil ich jeden Sonntag spüre, der Heilige Geist ist da und du bist da. Amen. Aber ich sehe bei euch, die ihr da seid, und ich meine das als gesundes, gutes Lob, ich sehe, dass ihr wächst, dass sich Dinge verändern. Beim einen vielleicht ein bisschen langsamer, beim anderen schneller, das ist wurscht egal. Wichtig ist, dass du in Bewegung bleibst. Vater, danke für dieses Wort. Danke für deine Liebe. Danke für deine Liebe, die ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Danke, dass du jeden Einzelnen hier liebst. Auch die Zuhörer im Internet. Auch die treuen Menschen, die seit Jahren und vielleicht auch erst seit kurzem unsere Predigten hören, zuhören, glauben, dich suchen. Vater, du sagst, wer mich sucht, der wird mich finden. Du bist ein Belohner derer, die dich suchen. Vater, jeden Sonntag ist hier Belohnung, jeden Donnerstag ist Belohnung. Wir lieben dich und wir können jeden Tag auch zu Hause Belohnung haben, wenn wir dich von ganzem Herzen lieben, dich suchen und erkennen, wie wichtig du bist. Du bist das Wichtigste. Vater, wir werden diese Welt verlassen, wie wir gekommen sind, vollkommen nackt. Wir werden weder einen Kontostand mitnehmen, noch ein Auto, noch ein Haus, noch ein Boot, noch irgendeinen Acker, einen Berg oder einen Wald oder irgendwas oder Goldbarren dieser Welt. All das wird hier bleiben. Es ist uns eine Zeit lang anvertraut, aber wir gehen, so wie wir gekommen sind, völlig nackt. Aber ich danke dir, dass in mir, in meiner Nacktheit lebt Christus. Und der bleibt in Ewigkeit. Und ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Danke, Vater, dass du mich liebst von ganzem Herzen. Danke, dass wir es heute Morgen auch wieder gehört haben, wie sehr du uns liebst. Und danke, dass ich andere lieben kann, meine Nächsten lieben kann und dass ich dich lieben kann, weil du mich zuerst geliebt hast. Halleluja. Amen.